Hallo und herzlich willkommen zu unserer Serie Eisberg voraus. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute lautet unser Thema WhatsApp-Welt. Und zwar aus einem besonderen Grund, denn bei mir ist Martin Smith. Martin, schön, dass du da bist.
Danke, Ronny. Es ist schön, hier zu sein.
Ich wollte dich gerade vorstellen, aber eigentlich brauche ich das nicht. Ich denke, alle unsere Zuschauer werden dich von WhatsApp Prof kennen, weil du und Professor Walter Veit, die arbeitet ja zusammen. Ihr habt eure eigene Sendung, die da heißt WhatsApp Prof. Nun, jede Woche bringt ihr neue Themen heraus, die sehr aktuell sind und ich liebe es, sie zu sehen.
Ach, vielen Dank.
Und ich bin froh, dass du heute hier bei uns bist.
Es freut mich und es ist wirklich warm. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich möchte gern mit dir darüber reden, was heute auf der Welt so passiert. Denn wir leben ja in der gleichen Welt, halt an unterschiedlichen Orten. Aber ich denke, dass wir mit den gleichen Situationen und den gleichen Kämpfen konfrontiert sind.
Aber sicher.
Aber bevor ich mit dir über die Welt spreche und darüber, wo wir heute stehen, würde ich gern ein wenig über dich erfahren. Schließlich bist du das erste Mal in dieser Eisberg-Voraussendung. Natürlich kennen dich die meisten unserer Zuschauer aus WhatsApp Prof. Aber was machst du eigentlich, wenn du nicht vor der Kamera stehst?
Okay, wenn ich nicht vor der Kamera bin, arbeite ich immer noch an WhatsApp Prof. Ich lese viel und all das. Aber da ist auch unser Missionswerk, Clash of Minds. Wir haben auch ein Gesundheitszentrum namens Verity Center, das wir gerade aufbauen und das fast fertig ist. Außerdem haben wir eine evangelistische Schule, die wir im Oktober eröffnen werden. Wir sind also mit all diesen Dingen beschäftigt. Dann kümmere ich mich auch um die Finanzbücher und all das. Denn bevor ich Adventist wurde, habe ich als Buchhalter gearbeitet. Also mache ich all diese Dinge. Ja, es gibt so viele Dinge, die wir hinter den Kulissen machen. Und wir versuchen jede Woche einen WhatsApp-Prof herauszubringen. Naja, jetzt jede zweite Woche wegen der neuen Serie Was ist Wahrheit, die mit Walter Veits Sohn Robert Veit und Marlo Smith, meinem Cousin, begonnen hat. Jetzt gibt es also abwechselnd eine Woche Was ist Wahrheit und eine Woche WhatsApp-Prof.
Okay, spannend. Ich meine, ja, also, dein Leben klingt nicht gerade langweilig.
Schön wär's. Wenn wir, egal wohin wir gehen, wir müssen alles mitnehmen. Als wir zum Beispiel hier ankamen, waren wir schon an den Laptops damit beschäftigt, Dinge zu erledigen, die zu Hause geklärt werden müssen. Ja, es hört also nie auf. Es ist ein ziemlich beschäftigter Lebensstil, aber ich würde ihn um nichts in der Welt ändern wollen.
Ich bin wirklich froh, dass ihr das macht. Ich meine, ich sehe euch natürlich hier in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland. Ihr werdet auch nach Österreich gehen, dort einen Besuch haben. Ihr werdet in den Vereinigten Staaten sein, dann wieder in Afrika. Ich weiß nicht, wo in der Welt ihr sein werdet, aber ich bin dankbar, dass ihr diese Arbeit macht.
Danke, ja. Nun, ich muss es einfach sagen, dass es ohne Gott unmöglich ist. Selbst wenn wir die WhatsApp-Prof-Folge ausarbeiten, gibt es kein Skript und keine Vorausplanung. Jede Woche hat Walter etwas, das wir in eine Präsentation einbauen. Manchmal, wenn er eine Präsentation zusammenstellt, habe ich sie vor der Aufnahme noch nicht gesehen. Manchmal stelle ich etwas zusammen und wir setzen uns hin und dann hat er noch nicht einmal eine der Folien gesehen. Also,
naja, niemand kann sagen, dass es gestellt ist.
Es ist nicht inszeniert oder geplant.
Es ist ein freies Gespräch.
Ja, und das geht jetzt schon seit 4 Jahren so. 202 Episoden schon.
Ja. Was motiviert dich, diesen Job zu machen? Es gibt doch so viele Dinge, die man auf der Welt tun kann.
Ich denke, wenn man wirklich begreift, wie nah wir dem Ende sind, es ist ein solches Privileg, Vollzeit für Gott zu arbeiten und dann alles in Perspektive zu setzen. Ich möchte nichts ändern. Ich möchte nichts anderes machen. Aber naja, es ist wie mit allem im Leben. Wenn es eine Berufung ist, ist es keine Arbeit. Aber wenn man es zum Überleben tun muss, dann wird es zur Arbeit. Man kann sich langweilen oder so. Man sagt, wenn man seinen Job genießt und mag, wird man keinen einzigen Tag in seinem Leben arbeiten.
Es ist eine Leidenschaft.
Es ist eine Leidenschaft. Und der Heilige Geist hält diese Leidenschaft am Leben.
Oh ja. Wie lange arbeitest du schon für Jesus?
Seit wann?
Seit wann, ja.
Ja, also meine Frau und ich, wir sind Christen. Im Grunde unser ganzes Leben lang waren wir Christen. Aber wir haben erst 2015 die Bibelstudien der Siebenten-Tags-Adventistenkirche entdeckt. Ja, danach besuchten wir eine Evangelisationsreihe, die Walter präsentierte, und danach beschlossen wir, uns taufen zu lassen. Ende 2015 wurden wir also getauft. Bis Dezember haben wir beschlossen, dass wir Missionare sein wollen. Dann haben wir 2 Jahre lang daran gearbeitet, Berufsmissionare zu werden, aber wir hatten auch noch unseren säkulären Vollzeitjob. 2018 hat dann der Herr unsere Pläne geändert und wir sind bei Walter und Sonika und dem Clash of Minds Team gelandet.
Ja. Wie hast du denn Walter und seine Frau Sonika kennengelernt? War es bei dieser Evangelisation?
Ich habe ihn nur einmal gesehen. Das waren diese 6 Tage. Aber dann haben wir ihn 3 Jahre lang nicht wieder gesehen. Das erste Mal, als ich seine Frau traf, war, als wir für Clash of Minds zu arbeiten begannen.
Das war 2018, oder?
Ja, 2018. März 2018. Wir kannten uns also noch nicht. Und dann waren wir auch noch so beschäftigt mit der Arbeit, dass wir eigentlich, weil sie zu dem Zeitpunkt noch viel auf Reisen waren, im Ausland und so, wir halfen bei der Schnittarbeit und all diesen Dingen zu Hause. Und erst um 2019 herum, als Corona anfing, Covid-19, da haben wir uns eigentlich, wir waren immer in Kontakt, aber erst da haben wir uns wirklich kennengelernt.
Ja, das ist absolut verständlich. Nun, ich finde eure Sendung immer sehr beeindruckend. Und ich frage mich, wie ihr euch so viel Wissen aneignen könnt. Sag mal, seht ihr eigentlich den ganzen Tag Nachrichten? Oder reist ihr Tag für Tag um den Globus? Also, was tut ihr, um euch mit all den Themen vertraut zu machen, über die ihr sprecht?
Nun, die Vorarbeit, die geleistet werden muss, besteht darin, den Geist der Weissagung zusammen mit der Bibel zu lesen. Die Bibel und der Geist der Weissagung. Denn wenn man erst einmal weiß, wie die Typologie funktioniert, wie alles, was geschehen ist, mit dem, was jetzt geschieht, zusammenpasst. Und wenn Jesus uns gewarnt hat, dass es Zeichen geben wird, dann kann man sich die Nachrichten ansehen und man muss nicht lange suchen, um zu sehen, wie das alles zusammenpasst. Um also deine Frage zu beantworten, nein, ich schaue mir nicht ständig die Nachrichten an. Aber ich glaube, dass Gott auch eine große Rolle dabei spielt, dass wir sehr schnell erkennen können, welche Nachrichten zutreffend sind. Ich kann mir also 20 YouTube-Videos von Nachrichtenagenturen weltweit ansehen und innerhalb kurzer Zeit sehen, was relevant ist und was wir nutzen können. Das Gleiche gilt für Walter. Er schaut sich hunderte von Videos an, die er bekommt. Manchmal schicken die Leute sie auch an uns. Wir haben also eine Datenbank und die E-Mails. Wir bekommen tausende von E-Mails von Leuten, die sagen, das ist ein interessanter Artikel. Man hat nie die Zeit, sie alle durchzugehen. Also muss der Heilige Geist auch eine große Rolle dabei spielen, dass man die richtigen Dinge zur richtigen Zeit bekommt.
So viel dazu. Ich denke, es ist sehr hilfreich, die Bibel und den Geist der Weissagung zu haben, um zu sehen, was die Wahrheit ist. Und dann die Nachrichten und alles andere zu sehen und zu sortieren, ob es die Wahrheit ist oder ob es Fake News sind.
Ganz genau.
Das macht es viel einfacher.
Viel einfacher. Man muss seinen Filter haben. Man muss die Augen öffnen, man muss die Brille des Geistes der Weissagung und der Bibel aufsetzen, um zu sehen, ob es relevant ist oder nicht. Und dann muss man sich davon distanzieren. Denn wenn man sich in der Politik für eine Seite entscheidet, dann hat man schon... Nun, man muss immer daran denken, außerhalb des Spektrums dessen zu stehen, was in der Welt geschieht und es durch die Linse des Geistes der Weissagung, der Bibel und des Geistes der Weissagung betrachten. Denn dann gerätst du nicht in Gefahr zu sagen, oh... Aber das ist jetzt das. Zum Beispiel der ganze Attentatsversuch auf Trump. Viele Leute sagen, oh, das ist inszeniert worden. Andere Leute sagen, nein, es war nicht inszeniert. Es war wirklich so. Man sollte zurücktreten und schauen, was dabei herauskommt, anstatt sich in so eine Sache zu verwickeln. So sollte man sich die Nachrichten ansehen.
Und es hilft uns, nicht in Fanatismus zu verfallen.
Ganz genau.
Wir halten einfach die Stellung, sagen, was die Wahrheit ist und sind wie Wächter auf der Mauer.
Das ist unsere Pflicht, ja.
Wie würdest du die Welt in 2024 beschreiben? Gefällt sie dir noch?
Nein. Ich muss sagen, dass die Reisen, die wir in den letzten 2 Jahren unternommen haben, mir wirklich die Augen geöffnet haben, wie sich die Welt meiner Meinung nach tatsächlich zurückentwickelt hat. 2019 war nämlich das letzte Mal, dass ich außerhalb unseres Landes gereist bin. Und es ist schrecklich zu sehen, was in den 4-5 Jahren seither passiert ist. Wie die Menschheit wirklich kämpft. Ich glaube nicht, dass die Welt im Jahr 2024, also wenn man viel von dem liest, was die Zukunft bringen soll, dann will man nicht, dass es noch lange so weitergeht.
Naja. Nun, in Matthäus 24 sagte Jesus, dass es am Ende so aussehen wird wie in den Tagen Noahs. Glaubst du, dass wir diese Zeit schon haben oder siehst du sie kommen?
Nun, was taten sie in den Tagen Noahs? Ihre Gedanken waren allezeit böse. Auf den Reisen in den letzten 2 Jahren habe ich wirklich gesehen, wie sich die Welt verändert hat. Seit wir das letzte Mal 2019 reisen konnten, sind die Menschen wirklich, man kann das Böse sehen. Überall sind die Menschen verzweifelt. Sie sind nicht, man kann sehen, dass es keine Nächstenliebe mehr gibt. Es ist wirklich so weit gekommen, dass das wirklich schlimmer als ganz normal angesehen wird. Ich denke also, dass wir im Jahr 2024 an einem Punkt angelangt sind, wenn die vorsintlichen Bewohner in Noahs Zeit schlimmer waren als wir. Und ich möchte nicht wissen, wie schlimm es war. Dann denke ich, dass wir ziemlich nahe an dieser Zeit sind.
Und ich erinnere mich, dass die Bibel sagt, dass der Geist Gottes in den Tagen vor der Sintflut von der Welt zurückgezogen wurde. Und es scheint, dass sich der Geist Gottes am Ende wieder von der Welt zurückziehen wird, ja, bis er nicht mehr da ist.
Das ist wahr.
Und dann kommt das Ende der Gnadenzeit. Es sieht ja schon so ein bisschen so aus. Ich meine, wie schlimm kann es noch werden in der Welt? Und wie böse können die Menschen sich noch verhalten? Selbst die Beziehungen zwischen den Menschen sind nicht mehr so stark wie noch vor Jahren. Es sieht so aus, als wenn die Welt verrückt wird.
Ja.
Hier läuft doch einiges schief. Also Böses ist gut und Gutes wird böse genannt.
Wenn wir es aus der Perspektive der 10 Gebote betrachten, die letzten 6 Gebote umfassen die Liebe zu den Nächsten. Wie viel Nächstenliebe sieht man? Also Mord, Diebstahl, Liebe zu den Eltern, das gibt es praktisch nicht mehr. Wie viele Menschen oder die Jugend haben noch Respekt vor ihren Eltern? Wenn man den Fernseher einschaltet, wenn man Radio hört, wenn man, wo immer man hingeht, wenn man die Werbebanner an den Wänden und in den Straßen der Stadt sieht, kann man sehen, dass die Moral, es gibt keine Moral mehr. Ich glaube also, dass wir kurz davor sind oder sogar schon in den Tagen Noahs sind.
Es klingt ein bisschen so, wie Paulus die letzten Tage beschreibt, wenn er sagt, dass die letzte Generation oder die Menschen am Ende so sein werden. Und er zitiert eine Menge von schlechten Verhalten.
Allerdings.
Das ist schrecklich. Aber ja, wir können schon viel davon sehen. Was denkst du über die Kriege, die in der Welt stattfinden und die Katastrophen? Sind das schon Zeichen für das Kommen von Jesus Christus?
Viele Leute sagen, oh, aber das gibt es schon seit Jahren und Jahrzehnten. Ja, aber in dieser Intensität? Warum hat Jesus dann gesagt, wenn ihr diese Dinge seht, Kriege und Gerüchte über Kriege, Seuchen und all das, dann ist das der Beginn der Zeit der Trübsal. Wenn das nicht die Zeichen waren, auf die man achten sollte. Offensichtlich wurden all diese Kriege als Teil der Endzeit prophezeit. Werden wir also eine Steigerung erleben? Wahrscheinlich. Sehen wir noch mehr Kriege kommen? Wird es Bürgerkriege geben? Wahrscheinlich wird es noch mehr Bürgerkriege geben. Mehr Katastrophen durch das Meer, durch Stürme. Bestimmt. Denn die Bibel sagt, dass es so sein muss. Und du erwähntest, wenn der Geist Gottes zurückgezogen wird, werden all diese Dinge passieren. Denn wer hat dann die Kontrolle? Satan und seine Engel, seine gefallenen Engel. So können sie Zerstörung auf die Erde bringen. Und sie können ihre menschlichen Helfer einsetzen. Also ja.
Beeindruckend, oder? Sie benutzen Menschen, um ihre Pläne voranzutreiben.
Absolut.
Aber es gibt einige Menschen auf der Welt, die sehen, dass hier etwas nicht richtig läuft. Es finden eine Menge Proteste auf der Welt statt. Ich denke da nur an die Klimaproteste. Es gibt eine LGBTQ+ und so weiter Bewegung. Es gibt viele Demonstrationen, wie zum Beispiel Black Lives Matter oder wie auch immer sie genannt werden. Was denkst du? Ist das ein typisches Zeichen für das Ende? Kann man das erwarten?
Ja, definitiv. Und es ist Satans Ablenkungsmethode. Denn warum benutzt er all diese Dinge? Wenn nun der Geist der Weissagung sagt, dass es Dinge gibt, die in der Dunkelheit geschehen. Wie können sie in der Dunkelheit geschehen, wenn die Augen nicht auf sie gerichtet sind? Der Teufel benutzt also diese Dinge, um unsere Aufmerksamkeit zu erlangen. Und schließlich entwickelt man Sympathie für einige der Bewegungen. Was passiert also? Man wird in die Sache hineingezogen. Und wie wir bereits erwähnt haben, muss man sich da raushalten. Man muss ein Wächter sein, ein Beobachter. Denn sobald man sich mit solchen Dingen beschäftigt, wird Satan einen damit ablenken und man kann kein Wächter sein, der vor dem warnt, was sonst noch in der Welt passiert.
Das sind weise Worte. Ich sehe das sogar in den Kirchen. Sogar in unserer Gemeinde lassen sich Menschen ablenken. Es scheint, als ob sie vom Satan gefangen werden. Sie konzentrieren sich nur auf ein bestimmtes Thema, aber sie haben Jesus aus den Augen verloren.
So ist es. Wenn wir das behaupten, sagen die Leute, aha, es ist dir also egal. Sie sagen dann, wenn man diese Dinge nicht anspricht, unterstützt man sie. Das ist aber nicht wahr. Wir unterstützen definitiv keine dieser Bewegungen, bei denen man ganz klar sehen kann, dass sie nicht richtig sind. Aber wenn man sich nur auf sie konzentriert, wird man vom eigentlichen Ziel abgelenkt. Wir haben eine ganz klare Botschaft, die wir in die Welt hinaustragen müssen. Wir müssen aus Babylon herauskommen. Aber wenn man sich nur auf einen Aspekt von Babylon konzentriert, was ist dann mit all den anderen Dingen?
Ja, das stimmt. Nun, sogar Nationen werden dadurch gespalten. Die Gemeinden werden dadurch gespalten. Sogar Familien und Ehen werden durch diese Dinge gespalten, weil wir uns nun auf ein Thema konzentrieren. Was denkst du darüber, dass sich die Kirche dem Staat annähert? Es sieht so aus, als würden sie sich aufeinander zubewegen, also Staat und Kirche. Besonders in Nordamerika, in den Vereinigten Staaten, können wir das sehen. Was denkst du darüber?
Nun, das ist definitiv eine Erfüllung der Prophezeiung. Denn selbst wenn wir in die Tage von Nebukadnezar und später von Belsazar zurückgehen, als die Schrift an der Wand stand, Mene, Mene, Tekel, Upharsin, die Worte, die geschrieben wurden. Warum Mene, Mene? Es ist gefallen, gefallen. So steht es auch in der Offenbarung, wo es heißt, Babylon ist gefallen, gefallen. Kirche und Staat zusammen. Sobald diese beiden wieder zusammenkommen, wissen wir, dass es ein Problem geben wird. Das sehen wir an der ganzen evangelikalen Bewegung, an der ökumenischen Bewegung. Und dann wissen wir, dass das Tier, das das Ganze antreibt, Gesetze durchsetzen wird. Und wie kann das Tier Gesetze durchsetzen? Nur durch die Regierung. Sie müssen also das Bild des Tieres aufsteigen lassen und Kirche und Staat wieder zusammenbringen. Und wenn wir sehen, dass diese Dinge passieren, nun, wir haben die Bewegung des christlichen Nationalismus in Nordamerika und die Dominionisten. Wir haben vor kurzem ein WhatsApp-Poff gesendet, in dem wir gezeigt haben, dass die meisten Kandidaten, die für die Vizepräsidentschaft kandidieren, Dominionisten sind. Dominionismus bedeutet, dass sie im Namen Gottes regieren wollen. Und dann das Projekt 2025, dieses Manifest, wenn man es so nennen will. Dieses Dokument bringt auch die Religion ins Spiel. In Louisiana, dem Bundesstaat Louisiana in Amerika, haben sie jetzt ein Gesetz erlassen, dass die 10 Gebote in den staatlichen Schulen aufgehängt werden müssen. Was ist das anderes als Kirche und Staat? Der Staat setzt Gesetze durch, um die Kirche durchzubringen. Und das ist also die echte biblische Bewegung, von der in der Bibel die Rede ist. Wenn ich diese Dinge sehe, erkenne ich definitiv eine Erfüllung der Prophezeiung.
Aha, ja. Das ist eine interessante Sichtweise. Nun, was denkst du, wie wichtig die nächste Präsidentschaftswahl in den USA ist? Wird sie die Welt verändern?
Interessant ist, dass Biden am 21. Juli seine Kandidatur als Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei zurückgezogen hat. Donald Trump, den die meisten sicher kennen, hat am 13. Juli auch ein Attentat überlebt. Nun ist es so, dass es 3 Monate vor dem Attentat in dieser Region evangelikale Propheten gab, die prophezeit haben. Einer von ihnen sagte, dass Gott ihm gezeigt habe, dass es eine große Kundgebung und ein Attentat auf Trump geben würde. Eine Kugel werde dicht an seinem Ohr vorbeifliegen, sein Trommelfell werde platzen und es werde viel Blut fließen. Während er auf die Knie geht, um dem Ganzen zu entkommen, werde er eine Begegnung mit Gott haben und sein Leben Gott übergeben. Das alles sagte diese Person 3 Monate vor dem Attentat. Und wenn man sich anschaut, was da passiert ist, Trump hat vor kurzem bei einem Treffen der Republikanischen Partei gesagt, dass er einmal erklären wird, wie dieses ganze Attentat abgelaufen ist und dann nicht mehr darüber reden wird, weil es ihm sehr zu Herzen geht und es sehr schmerzhaft ist, darüber zu reden. Aber er kam Gott auf jeden Fall sehr nahe, als er dort auf den Knien lag. Genau das hat auch diese Person gesagt. Und was will ich damit sagen? All das ist ein Versuch. Was ist also Kirche und Staat? Das ist, wenn die Religion dem Staat vorschreibt, welche Gesetze er umsetzen soll. Wenn Trump also eine neugeborene Person ist, der die Dinge umsetzen will, von denen er glaubt, dass Gott und dieser Prophet sie ihm gezeigt haben, wenn Satan einen Plan hat, Kirche und Staat zu vereinen, dann kann er offensichtlich solche Dinge inszenieren, damit sich die Denkweise der Menschen ändert. Die Menschen sehen also offensichtlich oder leider fälschlicherweise, dass Gott seine Hand im Spiel hat und will, dass Amerika auf diese Weise regiert wird. Hier kommt das Projekt 2025 ins Spiel, das Gesetze wie in Louisiana vorsieht, dem Staat, in dem jetzt Gesetze eingeführt wurden, dass die 10 Gebote in den öffentlichen Schulen ausgehängt werden müssen. Das ist Kirche und Staat. Das ist ein Gesetz. Zur Zeit Nebukadnezars, als Daniel seinen Traum deutete, sagte er, ganz sicher ist dies der einzig wahre Gott und er wollte Gesetze erlassen, dass jeder im Königreich diesen Gott anbeten muss. Auch wenn es sich um die Anbetung des wahren Gottes handelt, sollte das nicht durch ein Gesetz von Kirche und Staat geschehen. So hat Gott es nicht gewollt. Also ja, diese Welt, ich glaube, unsere Welt, wird sich verändern, wenn sie nach den Wahlen anfangen, ihre Pläne umzusetzen. Wenn Trump zum Beispiel gewinnt, auf jeden Fall. Aber das muss nicht sein. Es können auch die Demokraten sein. Es wird immer noch einen Weg geben. Es gibt noch viele andere Wege, um Kirche und Staat durchzusetzen, auch wenn es keine Demokraten sind. Also ja, um es kurz zu machen, ich denke, unsere Welt wird sich nach dieser Wahl verändern.
Ja, also ich meine, wir erwarten ja, dass das Bild des Tieres in den nächsten Jahren aufgerichtet wird. Und der Anfang ist schon gemacht. Ich meine, wir sehen Veränderungen und ich schaue auch auf die Präsidentschaftswahlen. Und ich denke, Trump ist da für mich ziemlich eindeutig. Er ist Republikaner. Und wenn er die Macht hat, wird er wohl einige Dinge ändern, die uns dem Bild des Tieres näher bringen werden. Ich meine, vielleicht wird er es sogar einführen. Aber das ist nur eine Vermutung. Also ich meine, es könnte sein.
Nun, die Gefahr ist, dass es sehr gut aussehen wird. Es wird aussehen, als ob Gott es so will. Weil es wird eine religiöse Bewegung sein. Es wird zum Beispiel sogar in unserer Gemeinde sein. Es wird Leute geben, die sagen, aber das ist doch eine gute Sache. Wir müssen die Bibel in den Schulen haben. Wir müssen die 10 Gebote in den Schulen haben.
Für die Moral.
Ja, die Moral muss zurückkommen. Du hast ja gerade von den Unruhen und den ganzen Bewegungen gesprochen. Das ist nicht. Viele Menschen sind der Meinung, dass die Welt ein besserer Ort wird, wenn religiöse Gesetze umgesetzt werden. Aber so will es Gott nicht, denn es muss eine freie Entscheidung sein.
Wenn dieses System in Kraft treten würde, vielleicht nächstes Jahr, wer weiß, welche Veränderung erwartest du in der politischen Welt oder in der Welt, in der wir leben? Wie wird sich unser Leben verändern?
Nun, es ist eine gefährliche Sache, denn jeder wird denken, dass es ein Wandel zum Besseren ist. Weil viele Dinge, weltlich gesehen, wahrscheinlich besser werden. Zum Beispiel wird es mehr Moral und all diese Dinge geben. Aber sie werden gesetzlich umgesetzt. Also für einen 7. Tags-Adventisten, denke ich, wird es ein bisschen schlimmer und schwieriger werden, genau das auszuleben, was Gott von einem erwartet. Und die Leute werden sagen, ach, du willst doch nur anders sein. Was ist denn los mit dir? Das ist doch gut. Und es wird schwer sein, gegen diese erste verbale Verfolgung, die auf dich zukommen wird, zu bestehen.
Nun, laut Offenbarung 13 wird die Welt von dem Tier verführt werden.
Und ihm nachlaufen oder nachwundern.
Ja, genau.
Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass sie es bewundern. Und das Tier ist nicht das, was jetzt vorne steht. Es ist das Bild, Amerika. Alle werden es anschauen. Und was tut dieses Bild des Tieres anderes, als die Befehle des Tieres zu befolgen? Diese Gesetze, diese moralischen Gesetze, die das Bild umsetzen wird, sind eigentlich die Gesetze des Bildes.
Des ersten Tieres.
Ach, ich meine des Tieres, des ersten Tieres. Das ist also unser Problem. Wir müssen daran denken, dass es zu 99% gut ist, aber da ist 1% Gift drin.
Das Böse.
Das Böse. Was ist Satans Hauptziel bei all dem? Er will die Autorität von... Ja, er will Gottes Autorität wegnehmen. Also er will Anbetung. Also es geht bei diesem ganzen Plan eigentlich um einen Tag. Es wird um den Sabbat gehen.
Ja, wenn die Sonntagsgesetze in Kraft gesetzt werden.
Wenn wir den Sabbat halten, halten wir ihn nur, weil es der Tag ist oder weil wir anerkennen, wer der Gott in unserem Leben ist. Weil wir Gott anerkennen. Und wenn wir das nicht wollen, wenn wir am Tag des Mahlzeichens des Tieres anbeten wollen, erkennen wir ihn an, Satan. Also das ist die ganze letzte
Frage.
Also das mag ja alles ganz nett aussehen. Keiner hat ein Problem mit den 9 Geboten. Genau das wird auch mit dieser ganzen Bewegung passieren, auf die wir zugehen. Alle werden mit allem einverstanden sein. Nur eine kleine Gruppe wird mit dieser einen Sache nicht einverstanden sein. Und dann wird man wie ein Dorn im Fleisch sein.
Ja, und der Weg scheint sogar schon vorbereitet zu sein, oder? Also es gibt diese Klimasonntage, Familiensonntage, all die Ideen über den Sonntag. Ja, und dann werden sie sagen, ist ja schon ein einheitlicher Tag. Also werden wir jetzt allgemeine Gesetze erlassen und ihr müsst folgen. Nun, welche Rolle spielen die Kirchen bei all dem und wohin wird das führen?
Nun, wenn wir über die Kirchen sprechen, sprechen wir über die Tochterkirchen, die Töchter von Babylon, ja, die Evangelikalen, die ökumenische Bewegung, all diese Arten von Kirchen. Die Bibel sagt, dass sie sich mit dem Bild des Tieres vereinen werden, das Ganze. Sie werden helfen, alles umzusetzen und die Verfolgung wird von dort kommen. Das bedeutet, dass ob es Brüder und Schwestern sind, Familie, jeder, der Teil dieses Systems ist. Denn dieses System ist es, das die ganze Bewegung antreibt, um die Gesetze durchzusetzen, um sie loszuwerden. Sagen wir es mal so. Da ist noch etwas. der König des Nordens und des Südens. All diese Kirchen werden sich dem König des Nordens anschließen, um die Moral des Königs des Südens loszuwerden, also den Säkularismus und die LGBTQ+ und all diese Bewegungen. Aber der König des Nordens ist eben nicht der wahre König. Jesus ist der wahre König. Also werden all diese Gesetze gut aussehen, aber sie haben immer noch 1% Gift.
Dahinter verbirgt sich etwas Gefährliches. Und wir sehen es hier auch bereits am Horizont auftauchen. Können die Christen diese Bewegung eigentlich aufhalten? Gibt es eine Möglichkeit, Stopp zu sagen?
Nein, leider gibt es keine Möglichkeit, es aufzuhalten. Also wenn wir die Statue von Daniel und die Königreiche betrachten, das letzte Königreich, wird das mit den Zehen sein, den 10 Zehen und diesem Ton und dem Eisen, das sich nicht vermischen kann. Schließlich wird der Fels, der sich ohne Zutun von Menschenhänden löst, dieser Fels, der natürlich Jesus ist, er wird das Reich aufrichten. Es wird also keine christliche Bewegung geben, die das in der Welt in Ordnung bringen kann. Wir können nur das Evangelium und die Botschaft bringen, die laute Botschaft, aus Babylon herauszukommen. Das ist der einzige Unterschied, den ein Christ machen kann.
Es wird also kein Millennium des Friedens auf dieser Erde geben. Es wird kein 1000-jähriges Reich hier sein, das von Menschen geschaffen wurde.
Nein. Also müssen wir definitiv alle auf die Wiederkunft Jesu vorbereiten. Nicht für ein christliches Reich, das auf Erden herrscht.
Ja, wir können die Prophezeiung nicht aufhalten. Wenn die Bibel sagt, dass es passiert, genau wie in Daniel 2 oder Offenbarung 13 oder wo auch immer, wird es passieren. Und wir können es nicht aufhalten.
Nein.
Was wird passieren, wenn Gott die Winde loslässt, von denen die Bibel spricht? Wenn sie losgelassen werden, was passiert dann?
Nun, ähnlich wie zu Noahs Zeiten. Als Gott seinen Geist zurückzog, das Chaos begann. Und ich denke, wenn die Winde das endgültige Loslassen, das ist meine persönliche Meinung, das endgültige Loslassen der Winde geschieht wahrscheinlich, wenn die Plagen beginnen. Denn dann ist es das absolute Chaos. Aber so wie Noah mit seiner Frau und seinen Söhnen und ihren Frauen in der Arche sicher war, werden wir bei Gott sicher sein. Aber wir werden von dem, was in dieser Zeit geschieht, nicht ausgeschlossen. Es wird definitiv nicht einfach sein, denn es wird überall Chaos herrschen. Wenn Gott sich zurückzieht und die Engel die Winde loslassen, ist Satan nicht mehr aufzuhalten.
In Lukas 21, Vers 28 heißt es, wenn aber dies anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Was bedeutet dieser Satz für dich? Gibt er dir Hoffnung?
Aber sicher doch. Viele Leute mögen es nicht, wenn man auf die Zeichen und die Ereignisse in der Welt schaut. Sie sagen, oh, du bist doch nur ein Angstmacher. Oder ja, aber das passiert schon seit Jahren. Und so weiter. Wenn man wirklich hinschaut und alles, was geschieht, ins rechte Licht drückt, dann wird man sich freuen, anstatt depressiv zu werden. Denn die Erlösung naht. Wir sind fast zu Hause. Wenn man eine große Familie im Himmel hat und liest, was die Bibel und der Geist der Weissagung darüber sagen, wie der Himmel sein wird, warum will man dann noch mit all dem kämpfen? Wir haben eine Botschaft und wir müssen das Ziel im Auge behalten, damit wir nach Hause gehen können.
Toll. Das wäre auch genau meine nächste Frage an dich. Ich wollte dich fragen, was wird einer Welt, die sich im Niedergang befindet, im Jahr 2024 helfen?
Wenn man die Botschaft und die Wahrheit weitergibt, wenn die Wahrheit zu den Menschen gebracht werden kann. Die Sache ist, dass wir viele Kompromisse eingehen. Wir haben Angst, die ganze Wahrheit zu sagen. Zum Beispiel, wenn dich jemand fragt, oh, zu welcher Konfession gehörst du denn? Einer christlichen Konfession. Aber zu welcher? Wir schämen uns, unseren Namen zu nennen. Wir sind Seventh-Tags-Adventisten. Warum? Dann kann man ihnen erklären, was der Name bedeutet. Wir halten den 7. Tag heilig, bis Jesus in seiner Herrlichkeit wiederkommt, um uns bei seinem 2. Advent zu sich zu holen. Was? Es kann keinen besseren Namen geben als diesen. Er ist wunderschön. Also wir müssen stolz darauf sein und dann müssen wir diese wunderbare Botschaft der drei Engel in die Welt bringen. Kommt raus aus Babylon, gebt dem Schöpfer die Ehre und seid bereit und helft anderen Menschen, bereit zu sein.
Ja, noch können wir die Saat des Wortes Gottes ausstreuen.
Jetzt ist die Zeit. Wann sonst? Wenn die Gesetze anfangen, nehmen wir zum Beispiel das, was während Covid passiert ist. Wie schnell haben sie alles dicht gemacht? Man durfte nicht einmal in einen Laden gehen. Also in unserem Land konnte man nicht einmal hingehen. Man durfte nur in den Laden gehen und wieder nach Hause. Man durfte nur Produkte kaufen, die lebensnotwendig waren. Und dann kam man in den Laden und da war ein Schild mit der Aufschrift: Dies ist nicht lebensnotwendig. Also Babynahrung, Bewässerungssprinkler, Saatgut. Also konnte man nicht pflanzen. Und das wurde über Nacht beschlossen und umgesetzt. Wann ist es nun an der Zeit, das zu tun, diese wunderbare Botschaft noch in die Welt zu tragen? Genau jetzt. Denn wenn diese Dinge erst einmal da sind, ist die Zeit vorbei.
Ja, es wird schwer sein, die Botschaft in diesen Tagen zu verbreiten.
Dann müssen wir mit Sicherheit einen anderen Plan machen.
Auf jeden Fall, ja. Es scheint, als ob wir fast am Ziel sind. Ich meine, das ist eine schwierige Frage, aber vielleicht kannst du sie beantworten. Glaubst du, dass unsere Generation das erleben könnte?
Ich glaube ja. Ich glaube es wirklich. Ich hoffe es. Der Gedanke, dass es noch 40 Jahre dauern wird, wenn wir schauen, in welchem Zustand sich die Welt bereits befindet, wenn man die Welt aus einer biblischen Perspektive betrachtet, wenn man die Welt aus einer weltlichen Perspektive betrachtet, würde man sagen, so schlimm ist es doch gar nicht. Aber wenn man sie aus biblischer Perspektive betrachtet, das heißt aus moralischer Perspektive, sieht man, dass es sehr schlimm ist. Wie würde es also aussehen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es noch lange so weitergehen kann, denn wo werden wir dann landen?
Ja, und ich meine, aus der Bibel wissen wir, dass es am Ende sehr schnell gehen wird, oder?
Oh ja.
Also die letzten Ereignisse werden ganz schnell aufeinander folgen.
Nun, wenn ich eine Gegenfrage stellen darf, haben wir nicht in den letzten 4 Jahren gesehen, dass sich die Dinge beschleunigt haben und schneller geworden sind? Auf jeden Fall. Ich meine alles, bis 2019 hat sich eigentlich alles bewegt. Aber seit Corona und der Pandemie und alles, was danach kam, wow, all diese Dinge passierten einfach und die Probleme in der Welt eskalierten ziemlich schnell.
Das war wirklich beeindruckend schnell, ja. Wie wird unsere Missionsarbeit am Ende aussehen?
Nun, es wird definitiv nicht lustig. Ich denke, wir müssen in der Wahrheit verankert sein und bereit sein, es mit den Herrschaften und Gewalten aufzunehmen. Und wir müssen in der Lage sein, die Botschaft an jeden weiterzugeben. Wir müssen also bereit sein, den lauten Ruf zu verkünden, die letzte Botschaft. Denn wer soll es sonst tun, wenn wir nicht bereit sind? Wann werden wir bereit sein müssen? Jetzt sofort. Es wird also eine Botschaft sein, die mit Liebe, aber auch mit Ernsthaftigkeit vorgetragen werden muss. Und ich glaube, dass wir sehr nah dran sind. Und es muss auch Einheit herrschen. Wir befinden uns jetzt auf einer anderen Ebene. Sehen wir denn Einheit in der Gemeinde der Übrigen, die in der Lage sein soll, diese Botschaft zu verkünden? Ich denke, jeder wird Nein sagen.
Ich bin überzeugt, wenn wir diese Einheit haben, wird der Spätregen fallen.
Dann wird er fallen. Aber es muss eine Sichtung stattfinden. Das wird nicht leicht, aber es muss sein. Und das Sichten ist nicht meine oder deine Aufgabe, es ist Gottes Aufgabe. Er hat gesagt, dass der Weizen und die Spreu zusammenwachsen müssen und die Engel werden die Spreu zum Verbrennen einsammeln. Nicht wir. Wir sollen also nicht mit einem Polizeiknüppel herumlaufen. Also Walter hat neulich eine sehr gute Bemerkung gemacht. Er sagte, wenn wir Wächter auf der Mauer sind, sollten wir aufhören, uns umzudrehen und nach innen zu schauen. Dann können wir nicht sehen, was auf der anderen Seite der Mauer passiert. Und wir können die Gefahr nicht kommen sehen. Hört also auf, nach innen zu schauen, dreht euch um und schaut den Wächter an. Lasst eure Augen dort, wo sie hingehören.
Und gebt den Ruf eines wahren Wächters. Sagt den Menschen, was draußen passiert.
Genau. Wenn man selbst damit beschäftigt ist, in der Gemeinde ist es genauso. Wenn wir anfangen, uns mit dem zu beschäftigen, was unsere Aufgabe ist, nämlich die drei Engelsbotschaften zu verkünden, werden sich die anderen Dinge automatisch erledigen, weil man nicht anders leben will, als es die Bibel von einem erwartet.
Ja, das ist erstaunlich. Ich sehe das in jeder Gemeinde. Wenn sie eine gute Missionsarbeit leisten, wenn sie Gebetsgruppen haben, wenn sie zusammenarbeiten, dann haben sie keine Zeit, sich gegenseitig zu bekämpfen.
Ganz genau.
Aber wenn die Missionsarbeit einschläft, dann fragen sie sich, was machen wir jetzt mit unserer freien Energie? Wie können wir uns am besten miteinander streiten?
Bestimmt. Es ist traurig, aber so ist es. Also, ja.
Also am Ende, in der Trübsalzeit, wird es sogar Märtyrer geben. Also ganz am Ende. Aber dann verkündigen wir den lauten Ruf, wie es in Offenbarung 18 geschrieben steht. In der Zeit des Spätregens, wenn der Heilige Geist ausgegossen wird. In dieser letzten Zeit wird große Missionsarbeit geleistet und in kürzester Zeit wird die ganze Welt mit der Botschaft erreicht werden.
Ja.
Nun, das ist das Ende von dem, was wir auf der Erde zu tun haben. Aber hast du dir schon vorgestellt, wie der erste Tag im Himmel sein wird? Ich meine, denkst du manchmal darüber nach, wen du dort treffen wirst? Ich meine zum Beispiel, mit wem möchtest du zuerst sprechen? Vielleicht mit Adam oder Henoch, Noah, Abraham, König David, Johannes oder vielleicht Paulus oder wen auch immer.
Ja.
Kannst du dir das vorstellen?
Sobald man die Phase erreicht, in der man an diese Dinge zu denken beginnt, wird das Herz ein wenig leichter. Also konzentriere ich mich jetzt darauf, das mehr zu machen. Mich darauf zu konzentrieren und daran zu denken. Ich glaube, es wird fantastisch sein. Also wenn wir die Evangelisation halten, wie jetzt auch in Deutschland, und wir werden Camp-Meetings in Amerika halten, wenn man die Menschen dort trifft, ist es ein wunderbares, familiäres Gefühl. Aber es gibt auch so viel Herzschmerz. Es gibt so viel Zerbrochenheit. Wenn wir in den Himmel kommen, wird das alles verschwunden sein. Wenn man zu einem Camp-Meeting oder einem ähnlichen Treffen geht, und es ist so wunderbar, diese Menschen zu treffen, wie viel schöner wird es dann sein, wenn wir in den Himmel kommen und all die wunderbaren Dinge genießen können, die Gott für uns vorbereitet hat. Daran denke ich oft. Und wenn es eine Person gibt, die ich gerne im Himmel treffen würde, dann ist es wohl Daniel.
Daniel?
Ja, ich würde gerne Daniel kennenlernen, ganz bestimmt. Weil ich denke, naja, es muss eine Menge Mut erfordert haben. Ich meine seine erste Prüfung. Nun, überleg mal, sie waren schon gefangen und auf dem Weg nach Babylon. Dort angekommen, blieben sie standhaft, als sie zuerst aufgrund ihrer Ernährung auf den Prüfstand kamen. Wow. Er blieb einfach weiter standhaft. Er ist einer der Menschen, von denen man nirgendwo in der Bibel liest, dass er einen Fehler gemacht hat.
Ja, man nennt ihn einen der Gerechten. Also neben Noah und Hiob, er ist einer, der gerecht genannt wird.
Ja, also ich sage nicht, dass er ohne Fehler war, aber offensichtlich, und er war sehr sanftmütig. Ich wäre gerne, er ist ein Beispiel. Zum Beispiel, als er betete, hat er nicht gesagt, Herr, Sie. Er sagte, wir haben gesündigt, wir haben das getan, bitte vergib uns. Er hat also immer alle mit einbezogen, sein ganzes Volk.
Das ist wirklich erstaunlich. Ich glaube, dass wir im Leben von Daniel das Leben der Menschen der letzten Generation sehen können. Wir werden ganz ähnlichen Schwierigkeiten begegnen.
Es ist eine Parallele. Daniels Leben, nun deshalb ist es ein so wichtiges Buch, Daniel. Und deshalb hat Jesus es empfohlen. Geh und lies, was der Prophet Daniel gesagt hat. Also ja, das ist ein, ich würde Daniel gerne kennenlernen und ich würde uns alle wirklich ermutigen, wie Daniel zu sein.
Auf jeden Fall. Nun, unsere Gemeinde wird heute von beiden Seiten angegriffen. Naja, eigentlich von allen Seiten. Von innen und auch von außen. Glaubst du, dass die Gemeinde bestehen kann?
Wir haben ein sicheres Wort der Prophetie. Das sagt, dass es so aussieht, als würde die Gemeinde fallen. Aber sie wird stehen und sie wird durchkommen. Ich bin mir also sicher, dass sie durchkommen wird. Sie wird angegriffen, sie wird in einem Zustand sein, aber sie wird durchkommen. Also ja, ich bin sehr ermutigt, dass diese Gemeinde bis zum Ende durchhalten wird.
Ja, also wir haben das geschriebene Wort Gottes. Also wir wissen, dass sogar zu Daniels Zeiten alle nach Babylon gefangen weggeführt wurden. Aber Israel wurde nie aufgelöst. Sie wurden nie verworfen. Das Volk Israel existierte also noch. Aber leider kehrten nur wenige zurück. Aber sie waren immer noch das wahre Volk Gottes. Sie waren in Babylonien gefangen, aber sie kamen nach Hause. Sie bauten den Tempel wieder auf.
Auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Das passiert, wenn wir uns auf die Botschaft konzentrieren und nicht auf unsere internen Kämpfe. Dann werden wir wirklich, also wenn wir kurz noch einmal über Einheit sprechen könnten, wie können wir Einigkeit erreichen? Jesus hat zu seinem Vater gebetet und gesagt, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Was meint er damit? Wir müssen eine Denkweise haben, die gleiche Denkweise. Wenn wir als Gemeinde, es gibt nur eine Denkweise und das ist Christi Denkweise. Und die war, lasst uns die Botschaft verbreiten und bei der Wahrheit bleiben, bei den Geboten. Dann entsteht Einheit ganz von selbst. Aber nicht, indem man die ganze Zeit über seinen Bruder urteilt und auf ihn aufpasst. Der Fokus muss an der richtigen Stelle sein.
Es ist so, als ob du mir in die Karten guckst und siehst, welche Frage ich als nächste stelle. Ich werde diese Frage jetzt auslassen. Ich wollte einfach fragen, worauf wir unsere Energie konzentrieren sollten. Aber wie du schon sagtest, den Bruder nicht verurteilen,
nein,
sondern sich auf die Missionsarbeit konzentrieren.
Du hast vorhin erwähnt, und das ist so wichtig, wenn eine Gemeinde zusammen betet, um sich auf notwendige evangelistische Einsätze zu konzentrieren, dann ist es erstaunlich, wie eine Gemeinde zusammenkommt und die Arbeit voranbringt. Aber wenn nicht, dann sitzen sie da und, oh, es gibt nicht genug davon. Wir müssen das in Ordnung bringen, wir mögen das nicht, dann wird man abgelenkt.
Ja, absolut. Nun, eine Frage möchte ich dir stellen. Wird der Spätregen bald fallen? Was denkst du?
Nun, ich denke, der Spätregen ist notwendig, um den lauten Ruf auszulösen. Und von dem, was ich gelesen habe, wird es wahrscheinlich passieren, sobald die Sichtung beendet ist. Ist es also bald soweit? Ja. Das bedeutet also, dass die Sichtung noch näher ist. Aber wie gesagt, wenn wir nicht gemeinsam diesen lauten Ruf erheben wollen, warum wollen wir dann Teil der Bewegung sein, die das tun wird? Also ich denke, dass die Dinge, die in Hinsicht des Bildes des Tieres, also in Amerika, passieren werden, uns ziemlich bald zeigen werden, wie weit wir davon entfernt sind. So würde ich es sagen.
Ja, ich denke, dass wir beides sehen können. Also wir wissen, dass Gott die Winde zurückhält. Aber es scheint so, als ob es bald losgehen könnte. Es scheint so. Ich sehe die Sichtung in der Gemeinde und es ist so schrecklich zu sehen, wie das passiert. Nun, ich meine, falsche Lehren, falsche Doktrinen kommen in die Gemeinde und sie werden die Spreu vom Weizen trennen. Aber das Gute ist, es wird Übrige geben.
Es ist definitiv eine traurige Sache. Aber sobald es stattfinden kann, dann können wir vorwärts gehen. Also würde ich lieber sagen, lasst es uns fertig machen. Lasst die Sichtung kommen. Lasst diesen lauten Ruf ertönen, damit der Spätregen kommen kann.
Eine kleine Gruppe von Menschen, die übrigen, werden den lauten Ruf herausgeben. Natürlich unter dem Einfluss des Heiligen Geistes, also des Spätregens. Aber er wird in kürzester Zeit die ganze Welt erreichen.
Nun, wenn wir die Parallelen in der Bibel durchgehen, es war nie die Mehrheit, die den lauten Ruf erhoben hat. Jedes Mal war es nur eine kleine Minderheit, die alles ändern musste. Die Jünger waren nur wenige. Und nachdem sie den Frühregen erhalten haben, haben sie die ganze Welt erreicht.
Ja, der Frühregen zur Zeit der Apostel.
Also wir am Ende. Und dann besonders, wie du erwähnt hast, die letzten Ereignisse werden schnell sein. Wir werden Dinge sehen, von denen wir nie geglaubt hätten, dass das so geschehen könne und wie die Botschaft sehr schnell verbreitet werden kann.
Ja, Ich sehne mich danach. Eine letzte Frage habe ich noch für dich. Die ist so ein bisschen knifflig, also ein bisschen schwierig. Wenn dieses Programm die ganze Welt erreichen könnte, also diese Eisberg-Voraussendung, wenn du die ganze Welt erreichen könntest, was würdest du den Menschen, die diese Serie sehen, sagen wollen? Also wenn du jeden einzelnen Menschen, jeden Haushalt, jede Volksgruppe erreichen könntest, gibt es etwas, das du der Welt gerne sagen würdest?
Nun, ich kann nur sagen, was mein Herz verändert hat. Gib Jesus, gib Gott eine Chance, dein Herz zu verändern und dir eine Leidenschaft für andere Menschen zu geben, wie Jesus sie hatte. Dann steht dir nichts mehr im Weg, die Drei-Engels-Botschaft weiterzugeben. Rauszugehen und Menschen zu erreichen und sie für den Himmel zu gewinnen. Das ist alles. Wenn du Gott wirklich in deinem Herzen wirken lässt, wird dich nichts aufhalten und du wirst wie Stephanus sein. Selbst wenn sie dich steinigen, wirst du aufblicken und dein Gesicht wird leuchten, als würdest du Jesus sehen.
Amen. Ich danke dir vielmals. Ich denke, es ist eine sehr wichtige Botschaft. Wir werden mit denselben Situationen konfrontiert wie Stephanus und wir haben eine Botschaft zu verkünden.
Ja, danke.
Vielen Dank, Martin. Es war eine Freude, dich hier zu haben.
Es war mir ein Vergnügen, hier zu sein. Danke.
Ich sehe dich ja sonst immer im Fernsehen, aber jetzt habe ich dich hier in meinem eigenen Studio.
Ich habe dich auch im Fernsehen gesehen und freue mich, dich hier zu treffen.
Ja, großartig. Vielen Dank dir. Und natürlich auch vielen Dank an euch alle, dass ihr wieder dabei wart. Ich hoffe, ihr konntet etwas lernen und es war interessant für euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Gott segne euch. Ciao.